tausend Leute stehen rings um die Strecke, die freuen sich, die jubeln, wie was du in Assen erlebt hast. Aber über diese 25 Kilometer, da sind Bengalos, die flippen völlig aus, die Leute. Ne? Mhm. Dann endlich geht das große Rennen los. Und ja, das war schon ein absoluter Gänsehautmoment, als ich an der Stelle wieder lang gefahren bin, wo ich vor genau zu dem Zeitpunkt, waren es 24 oder 25 Jahre, gestanden habe mit der Idee, das machst du irgendwann. Mhm. Und genau als ich da lang gefahren bin, also es war schon, ich sag mal so, ein Magic Moment, ja, kann man schon so sagen, wo ich da lang gefahren bin, dachte, geisteskrank.
Ja, ich würde sagen, Benzin im Blut ist bei diesem Mann nicht nur eine Floskel. Ich begrüße zu unserem 7. Sportpodcast Heimvorteil ganz herzlich Henning Hausmeier. Hallo Henning, grüß dich.
Hi Kai, grüß dich.
Henning, erste Frage natürlich, habe ich dir eben schon gestellt. Wie bist du hier? Natürlich mit Auto oder mit Fahrrad? Wie bist du hier zur Redaktion gekommen, wo wir aufzeichnen?
Ja, tatsächlich musste ich auch ein bisschen schmunzeln über die Frage, aber ich bin tatsächlich mit dem Fahrrad gekommen. Aber das ist ja mehr der Parkplatzsituation zu verdanken und ich habe es ja nicht so weit. Von daher, bisschen Sport tut auch ganz gut, ne?
Genau, aber dein Herz schlägt für den Motorsport, ne? Genau.
Absolut.
Wie muss man sich das vorstellen? Hast du als Kind schon mit dem Bobbycar die Jungs da am Goldberg weggesägt oder woher rührt dein Interesse?
Ja, das ist mit dem Bobbycar vielleicht nicht ganz so früh, aber das war schon ein relativ frühes Interesse. Also ich sag mal, das ist so ein bisschen mein Jahrgang, auch meine Zeit, wo die DTM und auch die Formel 1 zu der Zeit wirklich noch ganz groß waren. Das hat mich eigentlich schon immer fasziniert. Also ich hatte immer auch schon dazu auch eine absolute technisches Interesse, technische Leidenschaft und das gekoppelt mit, das waren die Samstag, Sonntag, Nachmittage, Michael Schumacher oder die DTM-Stars aus der Zeit, die man da gesehen hat. Das hat mich schon immer fasziniert und mitgenommen und dann, das überlagerte sich mit dem technischen Interesse. Das ist dann auch irgendwie eins zum anderen übergekommen, genau. Das war so der ganz, ganz ursprüngliche Impuls dazu. Ne?
Ja. Früher hat ja wirklich Michael Schumacher die Massen begeistert, ne? Duelle gegen Dame Hill, ich weiß nicht, wo war es in Adelaide, wo Dame Hill in der Kurve da hochgeklappt ist und dann sozusagen dann ausgeschieden ist und so. Das war ja wirklich, auch wenn da die Duelle um 5, 6 Uhr morgens waren, ist Deutschland, muss man ja sagen, dafür aufgestanden, ne? Für diese Rennen.
Absolut, also es war wirklich sehr faszinierend, das Ganze, ne? Und wobei ich auch zu der Zeit schon wirklich mich sehr intensiv für die Tourenwagenmeisterschaften interessiert habe. Also der Tourenwagensport hat mich eigentlich noch mehr abgeholt als die Formel 1. Die Formel 1 war natürlich so der Einstieg, weil es halt so populär war. Aber mein Interesse war dann doch auch schwerpunktmäßig im Tourenwagensport und das sind nach wie vor heute für mich so, meine Jugendstars, sag ich mal, zu der Zeit. Und das hat mich auch wirklich fasziniert. Vor allem, was ich da eigentlich so stark fand. Es wurde damals wirklich, wirklich noch hart gekämpft, starke Zweikämpfe. Das war Wahnsinn, ja. Tolle Zeit.
Opel Calibra, Mercedes, Alfa Romeo.
Alfa Romeo, das waren so die Fahrzeuge damals zu der Zeit. Und das hat BMW auch mit dem M3 zum Beispiel. Ne? Das war wirklich eine ganz faszinierende Zeit. Ja, ich würde auch aus heutiger Sicht sagen, schon wirklich, das war das Peak von dem Motorsport, den man hier so erlebt hat. Genau.
Hattest du eine Lieblingsautomarke, respektive Fahrer damals? Oder?
Ja, also im Prinzip hat mein Herz immer für Porsche geschlagen als Automarke selber. Die waren natürlich zu der Zeit in DTM dann eben nicht vertreten, aber da habe ich von Le Mans zum Beispiel die Daumen dann für gedrückt. BMW hat mich auch immer fasziniert, aber ich war nie auf eine Automarke fokussiert. Also mich interessierte das Gesamte, hatte eher mal manche Fahrer im Blick zum Beispiel. Ne, genau, das waren so die Themen dann, ne?
Genau. Als Jugendlicher warst du dann ja wahrscheinlich nur Fan, konntest du dich noch nicht selbst in Papas Karre setzen.
Absolut. Also ich habe es oft noch gesagt. Zu meiner Zeit waren hier so die Möglichkeiten. Ich kam jetzt auch keiner Familie. Meine Mutter sagt immer, ich verstehe auch nicht, wo der Junge das her hat mit den Autos. Das ist ja völlig verrückt, aber steckt ja bei mir einfach drin. Das krasse Beispiel, mein Bruder ist überhaupt kein Autofahrer. Der nutzt das sehr, sehr ungern. Bei mir ist das wirklich steckt drin. Aber letztendlich hatte ich da keine Möglichkeit zu, dass das irgendwie weiter zu forcieren. Es war jetzt kein familiärer Background zum Beispiel, das sagt, Mensch, wir setzen das Kind jetzt in Kart oder wir machen sowas in der Richtung. Und ich hatte relativ viel Interesse auch an ferngesteuerten Autos, aber jetzt nicht diese kleinen Kinderdinger, sondern schon, wo auch wirklich Meisterschaften mitgefahren werden. Mhm. Und das war so für mich die Möglichkeit zu der Zeit, da gab es auch einen Club hier in Rheine, wirklich, also zwar ohne selbst drin zu sitzen, aber überhaupt so ein Auto zu verstehen, ein Auto auch im Rennbetrieb zu bewegen. Letztendlich ist es egal, ob ich das Auto im Maßstab 1 zu 10 über einen Kurs fahre oder in der reellen Größe. Die Parameter sind immer die gleichen. Wie fahre ich die Kurve an, wie stimme ich ein Auto ab und so weiter und so fort. Und da war ich dann auch schon ja, relativ früh mit Meisterschaften gab es dazu ja unterwegs. Das ging dann bis zu Intermodellbau, wo dann zu der Zeit auch sogar schon internationale Fahrerstars aus dieser Szene mit unterwegs waren. Und dann hatte ich da in dem Bereich schon wirklich viel Verständnis für ein Auto entwickeln können. Auch wie fährt sich ein Rennen, welche Parameter sind auf dem Auto entscheidend und so weiter und so fort. Aber für mich stand immer noch im Hinterkopf, ja, irgendwann willst du selber drin sitzen. Ne? Ganz genau.
Ja. Früher, glaube ich, gab es ja auch noch irgendwie Silvio Ballmann, oder wie hieß der, dieser Modellbauer?
Ja, das war, also, war so ein Begriff, stand ich als Kind in dem Laden wirklich stundenlang fasziniert. Das war eben noch nicht die Zeit, wo wir im Internet durchgescrollt haben, sondern da gab es dann 2, 3 dicke Kataloge, die lagen dann auf dem Nachtschränkchen. Und dann, bis die Augen zugefallen sind, hat man sich das durchgeguckt. Und dann war Herrn Ballmann, oder damals gab es noch Peters Modellbau auch. Ne? Das waren so die... Kannte mich natürlich auch da, ja. Ne? Also das war ich da Stammkunde, ne?
Gab's dann Benziner, ne? Und auch Akkus, aber es gab ja auch schon richtig, die fuhren dann auch 60, 70 km/h und dann so einen kleinen Benzinmotor drin, ne?
Genau, oder? Ich habe also beides gehabt tatsächlich, weiß ich noch wie heute, die Karosserie bei meinem Benziner, das war der Berlin 2000 DTM-Wagen mit Fahrerin Ellen Lohr. Hochinteressant. Ich habe sie selber mal irgendwann dann live getroffen. Als Kind war es dann für mich das Modellauto. Die Meisterschaften bin ich aber mit dem Elektrobereich gefahren, weil das war, hier in Rheine gab es dann Verein, das alles andere wäre mit weiten Strecken zur Anfahrt verbunden gewesen. Das, die Möglichkeiten hatte ich halt einfach nicht. Und mit dem Elektrofahrzeugen war es einfach, das umzusetzen, das Ganze.
Ja. Genau. Wo habt ihr dann geübt oder so? Wo war
ja, ihr tatsächlich? Ich weiß gar nicht, wie die Schule heißt, hinten im Schottok. Das ist die Edelsteinschule, ich weiß es gar nicht. Ja, ich bin jetzt überfragt. Da hatten wir seinerzeit vom Verein die Möglichkeit, die Halle zu nutzen. Und das war dann, ja, da haben wir Teppiche ausgerollt, ein Parcours abgesteckt und so weiter und so fort. Das war damals ein richtiger Verein hier rein. Ich meine, dass auch noch sehr viele von den Leuten nach wie vor aktiv sind, so sporadisch kriege ich dann nochmal hier und da was von mit. Und dann waren letztendlich in Emstetten damals, wo Opel Elmer war, waren schon Meisterschaften damals in die Richtung gefahren worden. Und nachher dann die großen Meisterschaften, sind wieder zur Modellbaumesse gefahren, da haben uns dann für qualifiziert, sind da mitgefahren. Das war schon ja sehr reges Hobby zu der Zeit, ja.
Opel Elmer, jetzt wo du sagst, die hatten ja früher auch mal so eine eigene Modellbau-Charge da in ihrem, der jetzt ja abgerissene, in den Werkshallen da, da hatten die, glaube ich, immer auch mal so ein paar Wagen ausgestellt, da war ich mit meinem Vater auch mal gucken.
Genau. Richtig.
Und was ich noch gemacht habe, Henning, da wirst du dich wahrscheinlich auch dran erinnern, ich weiß noch, der hat mich mal zur Dutch TT nach Assen mitgeschleppt, das war so Motorsport.
Ja,
Damals gab es auch 125er mit Dirk Raudis, 250er mit Ralf Waldmann, 500er Kevin Schwanz gegen Wayne Rainey. Ja, das kickt mich nach wie vor heute, dieser Motorsport, weil Assen da diese alle am Zelt 150.000 Zuschauer da, ne? Und dann ist das ja richtig laut, ne? Diese Rennsportatmosphäre, die du kriegst du ja so vom Fernsehen gar nicht übertragen, wenn du da mal wirklich zuschaust, ne? Hattest du da auch so ein Schlüsselerlebnis, so ein Aha-Erlebnis?
Ja, also Assen speziell jetzt nicht. Ich weiß, dass das eine unheimlich tolle Atmosphäre da vor Ort ist, gerade im Motorradbereich. Für mich war aber eigentlich die Schlüsselszene, mein erstes 24-Stunden-Rennen habe ich 1999 am Nürburgring gesehen, da hatte ich gerade den Autoführerschein und dann habe ich gesagt, ja, da musst du jetzt hin, das nützt nichts und wirklich mit so einem ganz spartanischen Zelt, Schlafsack, also ja, ich weiß noch wie heute, es war wirklich ganz bescheidenes Wetter da, Regenjacke und als ich dann tatsächlich erste Mal live da gestanden habe und die Autos daherfuhren, es war tatsächlich, ist mir heute noch ein ganz präsenter Moment, ein Gänsehautmoment, habe ich gesagt. Also das habe ich wirklich fasziniert angeguckt und da hatte ich wirklich eigentlich den Entschluss gefasst, irgendwann willst du da mal sitzen in einem dieser Autos.
Habt ihr damals schon irgendwie geguckt, wo kann man da sich am besten positionieren an der Strecke? Jetzt gibt's ja den YouTube-Corner, wo viele abschmieren, wo was dann ins Internet gestellt wird, die Unfälle oder Was war da eure Wahl?
Es war eigentlich mehr dem Zufall überlassen, wo wir da gestanden haben. Man hat ja damals nicht die Möglichkeit gehabt, sich über das Internet zu informieren oder so. Da war so ein bisschen Mundpropaganda. Ja, da sagte einer da und da in der Ecke, ich weiß gar nicht, irgendein Bekannter, der da schon häufiger unterwegs war, sagte mir, ja, da könnt ihr ganz gut anfahren, mit dem Auto leicht zu finden. Und dann sind wir irgendwo angehalten und dann schwupp, standen wir dann an der Stelle. Ne?
Ja. Und dann hat es nicht länger gedauert, dann hast du gesagt, jetzt wage ich mal die ersten Fußspuren und kaufe mir selbst einen kleinen Wagen, Polo was, glaube ich, oder wie?
Also das lief im Prinzip parallel, das war unabhängig davon, also die Faszination war ja da, nur da habe ich es dann einfach nochmal live gesehen und mit im Prinzip das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring wirklich als mein großes Ziel in den Fokus gesetzt. Die Faszination Auto war gegeben, also ich hatte mir zu der Zeit 45 PS Polo habe ich gekriegt, hier von meinem Onkel Willi mit der Tankstelle hier in Rheine, an der Surenburger Straße. Der hatte so ein Ding dann mal wieder als Ankauf gehabt und das hat nicht lange gedauert. Dann habe ich an dem Auto sofort ein bisschen Modifikationen vorgenommen, alles über bekannte, gebrauchte Teile besorgt, das Fahrzeug ein bisschen tiefer gelegt, dann mit anderen Reifen, was man so wusste, was man so kannte, dann ein bisschen Kataloge geguckt. Und dann wollte man auch einfach mal wissen, was kann man mit so einem Auto eigentlich machen. Ne? Und da war es zu der Zeit, war es eigentlich relativ schön. Da gab es viele regionale Slalomrennen. Es ist mittlerweile alles ziemlich wenig geworden, hat viel mit Sicherheitsvorschriften zu tun. An eins erinnere ich mich noch ganz gut, das war in Spelle zum Beispiel bei der Firma Beton Rekas. Da wurde auf dem Platz ein Hütchen aufgestellt und dann konnte man sich da anmelden und dann da auch so seine Ründchen drehen. Und ja, bin ich dann gefahren und dachte, ja, ist ganz gut geklappt. Und dann zum Ende der Veranstaltung riefen sie mich dann auf und dann hatte ich dann direkt schon einen Pokal gewonnen. Da habe ich gedacht, boah, ja, scheint ja gar nicht so schlecht zu sein, wie du das so machst. Aber ich hatte eigentlich kein Verständnis, habe mich einfach da hingesetzt und habe gesagt, boah, ist ein schöner Einstieg, ist handelbar, du kannst mit dem eigenen Auto anfahren.
Mhm.
Ja, und das war so ein bisschen die ersten Berührungen mal mit der Stoppuhr, ne?
Mhm. Jo, du bist ja selber TÜV-Ingenieur.
Genau, ich bin jetzt genau als Fahrzeugtechnik-Ingenieur bin ich dann im Prinzip ausgebildet jetzt. Das war so immer meine Faszination Auto und ich habe gedacht, das muss ich da auch irgendwie beruflich einbauen, das Ganze genau.
Mhm. Ja. Ja, diese Rennen, ich muss ehrlich gestehen, ich habe da früher nicht von gehört, aber gibt es die überhaupt noch hier im Kreis Steinfurt oder sowas, solche Rennen? Oder?
Nee, die Slalomrennen ist, wie gesagt, aus diesen Sicherheitsgründen ist das ganz früher, das weiß ich aber nur aus Erzählungen, gab es das sogar hier in Rhein an der Kaserne, ist aber immer weiter auf großen Plätzen verlagert worden, weitere Sicherheitsvorschriften, sodass das jetzt eigentlich nur noch auf permanenten Strecken gemacht wird, da gibt es so Flugplätze oder so. Ja, ich hatte dann da diverse Slalomrennen angefahren auf Flugplätzen und dann Fahrsicherheitszentren und das war alles so relativ nahbar. Das war dann, konntest du einfach hinkommen, kleines Startgeld bezahlen und dann kam man so ein bisschen in die Szene auch rein. Dann, und dann waren auch wirklich schon ein paar Jungs dabei, die dann in der professionelleren Klasse gefahren sind. Und dann kommt man ins Gespräch und sieht, wie die Autos gemacht sind. Und so wächst man da nach und nach rein und merkt auch, welche Rennwagentechnik es noch gibt und so. Mhm. Das waren so die ersten Berührungen wirklich auch mit richtigen Rennautos.
Mhm. Und dann die Nordschleife, Henning, wahrscheinlich du als Motorsport-Enthusiast, die dauert dann auch nicht lange, als du da dann deine erste Runde gedreht hast. Oder
genau, also da gibt's ja diese klassischen Touristenfahrten, kann im Prinzip jeder hinfahren, kannst dir ein Ticket an der Schranke ziehen und dann darfst du dann die erste Runde da gehen. Das war im Prinzip auch schon im Jahr 2099, dann sind wir da runtergefahren, aber eher wirklich unter dem Stichwort Touristenfahrten. Also das war immer noch eine gigantische Rennstrecke und da hat man auch jetzt noch nicht sich direkt am Anfang so getraut, da richtig wirklich das fliegen zu lassen. Aber auf jeden Fall, also das war schon zu der Zeit immer ein Anziehungspunkt und dann bin ich auch öfter dann runtergefahren, aber eher mehr aus der Perspektive des Zuschauers oder des Touristenfahrers. Also da Rennen zu fahren war zu der Zeit für mich unvorstellbar. Das war eine so große Aufgabenstellung, sowohl finanziell auch aus dem Lizenzbereich her. Das ist ein langer Weg, bis man da einfach mal wirklich im Rennauto sitzt. Mhm.
ganz doofe Frage, wie erlernt man ein Rennen zu fahren? Also genau.
Das ist eine ganz interessante Frage. Das kann man, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also die Möglichkeiten heutzutage sind sicherlich deutlich einfacher. Also zu meiner Zeit war eigentlich der klassische Rennfahrer derjenige, der irgendwann aus dem Go-Kart und so weiter und so fort ins Rennauto gekommen ist. Und die Alternative B war eben über diese Slalomschiene. Das war dann, was ich mir dann so ein bisschen rausgesucht hatte, die auch so ein bisschen, was kann ich noch machen? Ich war ja jetzt auch keine 12 mehr, dass man sagt, im Go-Kart geht's los, sondern ich musste ja schon direkt im Automobil einsteigen. Das war zu der Zeit ganz klassisch der Slalom-Sport, wo man mit angefangen ist, um einfach auch Car-Feeling zu bekommen. Ja, viele Leute hatten auch sicherlich das Glück, wenn die, ich sag mal, einen erfahrenen Coach hatten, ehemaligen Rennfahrer oder aus der dann wirklich Techniken beibringt, Fahrverhalten und so weiter und so fort. Hatte ich leider Gottes nicht und musste mir wirklich ganz, ganz, ganz viel einfach selber beibringen. Durch Learning by Doing ist unheimlich aufwendig, dauert 10-mal so lange. Man macht auch ganz, ganz viele Fehler. Wo man vielleicht aber auch nachher heraus lernt. Aber sicherlich, es gibt viele, die machen das, wenn du es wirklich heutzutage professionell aufzäunst, dann kannst du wirklich hingehen, dir ein Simways-Anlage holen, dass du wirklich am Simulator üben kannst, ist mittlerweile wirklich gang und gäbe. Das ist eine ganz, ganz schöne Sache. Aber das war zu der Zeit halt eben nicht da. Genau. Mhm.
Ja. Ich kann mich an meine Jugendzeit quasi erinnern. Da gab es ja Gran Turismo, das war so ein Autorennspiel.
Genau.
Da musste man so Führerscheine machen, bremsen Sie die Kurve an, fahren Sie hier über die Kuppe in gewissen Zeiten. Da gab es ja Gold, Silber, Bronze. Ist das überhaupt irgendeine Hilfe, solche Videospiele? Da wenn man vielleicht auch wegen der Streckenkenntnis, mittlerweile ist ja die grüne Hölle, also der Nürburgring quasi da auch komplett abgebildet.
Genau, also es ist so, das ist eben der Unterschied, ob ich vom Videospiel spreche oder vom Simulator fahren. Zu der Zeit waren es wirklich Videospiele, das hat das Auto kaum wiedergespiegelt. Man konnte sich vielleicht mal eine Strecke ein bisschen angucken. Das war es dann aber auch. Heutzutage, die Simulatoren, je nach Ausstattung, sind wirklich unheimlich authentisch. Also vielleicht mal so als Idee, der Max Verstappen ist jetzt sein erstes Rennen auf der Nordschleife gefahren und der hatte ungefähr 1000 Runden auf dem Simulator erst gefahren. Also die Formel 1 und alle professionellen Rennserien greifen da wirklich drauf zurück. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Tool. Also das ist ein ganz wichtiges Tool und eben wirklich viel über Coach, über aber kommen wir vielleicht später noch zu, da habe ich später wirklich irgendwann mal die Möglichkeit gehabt, dass ich mit einem etwas, ich sag mal, schon erfahrenen und professionellen Rennfahrer in Kontakt gekommen bin und er mir dann noch wirklich Feinheiten beigebracht hat. Hm. Also ich hatte dann, vielleicht am besten mal im Vorgriff zu nehmen, da war ich schon ein bisschen weiter fortgeschritten, hatte auch schon so die ein oder anderen Rennen eben absolviert. Und dann sind wir dann das war so die Corona-Zeit, habe ich mir auch einen Simulator geholt und dann kam das über so ein paar Umwege und Connection, dass wir dann auf einmal in so einem gemeinsamen Chat saßen mit Leuten, die wirklich schon Motorsport auf einer professionellen Ebene durchgeführt hatten oder absolvieren, zusammen saßen und sagte, auf der Nordschleife, da kommst du aber ganz schön gut weg. Also da komme ich ja, also er sagte mir, das funktioniert schon gut, aber auf der Grand Prix-Strecke haben wir dann erstmal online noch ein bisschen geübt und so weiter und so ein bisschen, also sich auch ausgetauscht, welche Anfahrwinkelmöglichkeiten und so weiter und so fort es gibt. Hintergrund war ganz einfach, durch die Corona-Zeit hatten auch die professionellen Rennfahrer zu der Zeit viel Zeit, konnten nicht viel fahren, beziehungsweise sind viele Sachen ausgefallen. Und dann hatten wir uns mal so ausgetauscht, dass wir gesagt haben, komm, wir treffen uns mal in Hockenheim. Da wollte ich eine Testfahrt durchführen. Und dann haben wir nochmal 2 Tage Coaching gemacht. Und da habe ich festgestellt, wie viel es bringt, wenn jemand bei dir auf dem Beifahrersitz sitzt und einfach nochmal ein paar kleine Stellschrauben, auch viele Dinge, die man sich dann vielleicht angewöhnt hat, die einfach schlecht sind. Aber haben wir halt immer so gemacht, weil es auch keiner einem gesagt hat.
Wer war dein Mentor da, Henning?
Das war Mathis Beckwimmert, das ist ein Emsdettener. Ist AMG-Testfahrer, macht auch Präzisionsfahrten für Werbeveranstaltungen, ist auch im professionellen Motorsport unterwegs.
Also Mentor ist da vielleicht gar nicht so hochgegriffen, der Begriff jetzt.
Genau, also ist schon Coach, kann man aber schon sagen. Mhm. Ja, also es war wirklich schon, der hat mir schon wirklich auch noch ein paar Dinge gezeigt und haben noch ein paar Sachen auch trainiert und das waren wirklich Feinheiten, aber unheimlich klasse, was man da nochmal rausholen kann, weil du es selber einfach nicht mehr ab einem gewissen Punkt brauchst du Input von außen.
Mhm. Das ist so. Genau. Vielleicht springen wir noch einmal zurück, Henning, in die Zeit, also der 45 PS Prodo von deinem Onkel, das war dann wahrscheinlich ein straßenzugelassener Wagen, genau. Den du ein bisschen rumgetüftelt hast. vielleicht noch ein Remo Sportauspuff drunter oder sowas oder tiefer gelegtes Fahrwerk.
Ja.
Wann bist du dann wirklich mal in deinen ersten Rennwagen eingestiegen? Welche Klasse hast du gefahren?
Genau, also dann ging es relativ schnell weiter mit dem 45 PS Polo und merkte ich, dass es nur von kurzer Dauer oder vielleicht nochmal ganz kurz, dann hatte ich einen anderen Polo entdeckt, der stand oben an der Frankenburg, der hätte 115 PS, das war zu der Zeit schon fast eine Waffe. Und dann weiß ich noch, der Vater, der war da nicht so von begeistert und dann habe ich ihn erzählt, er hat nur 75 PS, ne? Und gut, hat er mir dann auch irgendwann verziehen. Auf jeden Fall mit dem konnte man dann schon noch ein bisschen mehr machen, aber es war immer noch ein straßenzugelassenes Auto, wo ich dann aber schon so ein bisschen Touristenfahrt machen konnte. Und dann, als ich mit dem Studium fertig war und dann so ein bisschen eigenes Geld schon verdiente, dann habe ich im Prinzip auch noch ein ganz kleines Rennauto für einen ganz schmalen Euro. Das war ein Suzuki Swift GT, aber das war ein voll ausgestatteter Rennwagen mit Sicherheitszelle und so weiter und so fort gekauft. Und mit dem Auto sind dann wirklich schon die ersten Rennstreckenerfahrungen gesammelt.
Mhm.
Das war müsste 2007, 2008 rum gewesen sein. Mhm. Aber auch alles noch mit ganz einfachen Mitteln. Also ich hatte zu der Zeit dann irgendwann so ein Golf-Diesel-Kombi, um die täglichen Fahrten durchzuführen. Dann hatte ich mir einen Anhänger geliehen, das Auto drauf, Ersatzreifen, also Regenreifen in den Kofferraum, so eine kleine Werkzeugkiste und von meinem Balkon Tisch. Das war alles, was ich mit hatte. Und damit ging es dann ins Fahrerlager. Ne?
Also du warst quasi eine Ein-Mann-Waffe, sprich Boxencrew, Mechaniker, Fahrer.
Das war so eine One-Man-Show dann. Deswegen habe ich mir natürlich auch eine Rennserie, bin ich dann auch so ein bisschen rangekommen über den Slalom-Sport. Ich sag, wo kann man denn mal so eine Rennserie angreifen, wo es vielleicht nicht gleich ganz so professionell ist oder wo man auch mit kleinem Aufwand erstmal in kleinen Klassen reinstuppern kann. Das war die Deutsche Amateur-Rundstreckenmeisterschaft. Eine unheimlich schöne Trainingsplattform für mich gewesen. Wir sind ganz, ganz viele verschiedene Rennstrecken gefahren. Also die gingen dann von Most in Tschechien, Oschersleben, Sandford, also wirklich alles ringsum. Und das war ein relativ gemischter Haufen an Teilnehmer von wirklich schon Leuten, die es schon ein bisschen professioneller betrieben haben oder eben wie ich mit so einer One-Man-Show dann da. Ne? Und das waren dann so die ersten Anfänge. Ne?
Mhm. Genau. Und wann bist du dann in der RCN Lite oder RCN Lite
gelandet? Ja, genau. Also das ist die RCN grundsätzlich, ist die gesamte Rennserie. Das war so, durch diese Faszination Nürburgring-Nordschleife habe ich den ersten Einsatz in der RCN tatsächlich auch in dem Jahr 2008 im Rahmen vom 24-Stunden-Rennen absolviert. Und das ist im Rahmenprogramm von diesem 24-Stunden-Rennen, fährt diese Rennserie auch im Vorgriff. Und ich wollte, weil ich diese Atmosphäre einfach faszinierend fand, einmal ihr Leben. Aber dann bin ich die RCN 2008 gefahren und habe dann auch festgestellt, da fehlt noch was. Also das hat keinen Zweck, da jetzt kontinuierlich, also sowohl ist es, was war finanziell ein großer Aufwand, habe ich festgestellt, also mit dieser One-Man-Show, das war schwierig, ging nicht. Und dann habe ich gesagt, nee, das geht so nicht weiter. Also dann müssen wir erstmal mit den kleinen Rennserien erstmal noch ein bisschen weiter Fahrerfahrung sammeln. Auch eben mit den Mitteln, die man nur hat. Das war 2008, aber das Ziel stand immer noch im Hinterkopf, eigentlich 24-Stunden-Rennen. Aber der Weg geht im Prinzip nur über die RCN, die Breitensportserie am Nürburgring. Und dann bin ich tatsächlich noch weiter die Deutsche Amateur-Rundstreckenmeisterschaften 3-4 Jahre gefahren. Dann gab es eine kleine Pause, Hausbau, dann kam unsere erste Tochter. Da muss man das so ein bisschen hinten dranhängen, weil der Aufwand ist sowohl zeitlich als auch finanziell wirklich immer schon präsent. Und dann, wo sich das so ein bisschen eingegroovt hatte, dann bin ich dann wieder angefangen. Aber dann schon mit dem konkreten Ziel, jetzt geht's Richtung Nürburgring.
Mhm.
Und bin allerdings wieder 2 Jahre, um überhaupt wieder richtig reinzukommen, Amateur-Rundstreckenmeisterschaft gefahren. Und dann hatte ich 2 Läufe in Most in Tschechien. Die waren wirklich gut. Also das waren ganz, ganz tolle Rennen. Da bin ich gegen Porsche GT3 seinerzeit gefahren und wir haben uns das wirklich eine halbe Stunde Runde für Runde um die Ohren geschlagen da. Das war nachher ein Zieleinlauf mit einer halben Wagenlänge davor. Faszinierend. Und ja, so merkte ich, ja gut, bin gut reingekommen und dann ging es eigentlich Richtung Nürburgring, ja.
Mhm. Und dann die RCN Lite, die Serie, die hast du 2021, also du bist quasi
genau.
Doppel-Champion sozusagen, der RCL Live.
Genau, also in zweimal in Folge. Ich bin 19, bin ich dann zwei Gaststarts gefahren. Ich musste erst mal gucken, wie verhält sich es auf dem Nürburgring. Es ist eine ganz andere Strecke. Du musst das Auto nochmal neu abstimmen. Ich hatte aber zu dem Zeitpunkt auch schon wirklich viel Erfahrung, kannte viele Leute, die mir auch unter die Arme greifen konnten. Das Auto so ein bisschen abzustimmen, habe ich zwei Testtage gemacht. Erster lief ganz bescheiden. Das lag einfach daran, dass wir das Auto noch auf den Michelin-Reifen abgestimmt hatten, die wir auf der Amateur-Rundstreckenmeisterschaft gefahren sind. Bei der RCN musst du Hankook-Reifen fahren, musst das Auto ganz anders abstimmen. Lief also erst gar nicht. Also ich war total enttäuscht. Ich sagte, kannst du nicht mehr Auto fahren? Was ist denn jetzt hier los? Und dann kriegte ich aber zum Glück ein bisschen Input von anderen Leuten. Ja, wie hast du dein Fahrwerk abgestimmt und so weiter und so fort. Und dann löste sich der Knoten aber relativ schnell, dass ich merkte, oh, jetzt läuft's, war gut. Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt 2020, jetzt machen wir Attacke, jetzt fahren wir. War eine sehr, sehr schöne Sache. Also ich hatte da zum Glück zwei Bekannte hier aus dem Kreis Rheine. Aber Rainer Kellmann, super Typ, kommt ja auch hier aus Rhein, immer schon Nürburgring, faszinierter Mann, ist auch mal ganz viel an dem Nürburgring gewesen, sagt, ja, ich habe wohl zwischendurch Zeit, ich kann dich gerne unterstützen, und dann noch weitere Bekannte, die mich dann da so ein bisschen unterstützt haben. Und mit der Hilfe, mit so einer kleinen Truppe, zwei, drei Mann, konnten wir das dann wirklich aufzäumen und dann jedes Rennen absolvieren. Und haben dann auch wirklich kontinuierlich durchgepunktet. Mhm. Und das war dann nachher belohnt worden, eben durch die Meisterschaft. Leider keine richtige Meisterschaftsfeier gewesen, Corona-bedingt. Und haben gesagt, das geht nicht. Meisterschaft fahren ohne Meisterschaftsfeier. Wir müssen das Jahr nochmal richtig angreifen. Haben wir das nächstes Jahr nochmal das komplette Programm durchgezogen. Auch mit einem wirklich super schönen Happy End. 21 durfte ja noch gefeiert werden. Da gab es eine große Meisterschaftsfeier im Dorint Hotel. Das wird von dem Veranstalter von der RCN, der Rundstrecken-Challenge Nürburgring, ausgetragen. Ganz, ganz, ganz tolles Event. Bleibt uns immer in Erinnerung. War klasse.
Ich hoffe, du durftest da auch erster Platz Champagnerpulle schütteln.
Ja, du kriegst dann so einen richtigen Kranz um und dann wird schon gefeiert. Ne? Ja. Also ist schon schön, macht Spaß auf jeden Fall. Egal. Ja, und es war eine tolle Zeit. Ja.
Aber das war noch gar nicht das Ende der Fahnenstange.
Genau.
Denn es ging noch erfolgreicher quasi weiter.
Ja, also das große Ziel, 24 Stunden am Nürburgring, stand ja nach wie vor im Raum. Also man muss dazu sagen, du kannst nicht einfach hingehen und sagen, ich möchte jetzt das 24 Stunden am Nürburgring fahren. Das ist, wenn du alle Möglichkeiten der Welt hast, die Rennlizenzen bauen aufeinander auf. Du brauchst also bestimmte Erfolgsnachweise, sowohl einmal für die normale Rennlizenz als auch für eine Permit auf der Nürburgring-Nordschleife. Die kannst du dir wirklich nur erfahren durch Teilnahme und gewisse Erfolgsnachweise auf der Nordschleife. Und durch diese Teilnahme an der RCN und so weiter und so fort war schon ein relativ großer Grundstein gelegt. Jetzt musste ich noch in die nächste Rennserie, das ist die VLN oder heutzutage NLS, das ist die Nürburgring Langstreckenserie. Das ist eigentlich so die Rennserie auf dem Nürburgring, wo auch eben schon Profifahrer mit unterwegs sind zum Teil. Also das ist mit wirklich verkappten Werkseinsätzen bis zum Amateurfahrer. Es ist Multiclass Racing, aber das ist schon professionell dann das Niveau. Und das ist eben die gleiche Serie, die eben auch das 24-Stunden-Rennen fährt. Wie kommt man da rein? Da brauchst du ein Team, da brauchst du ein LKW. Das war für mich nicht händelbar mit dem eigenen Auto. Keine Chance, geht nicht. Mhm. Es war wieder Zufall, dass er wollte, hatte ich mal bei dem NLS-Lauf 2020 oder 21, ist aber beim RCN-Lauf einen technischen Protest gekriegt, aber bevor das Rennen gestartet hat, mein Heckspoiler wäre zu breit gewesen. Weil wenn du ganz oben mitfährst, dann wird auch auf sowas schon mal hier und da geguckt. Und ich sage, Mist, das machen wir jetzt, ne? Ja, hin und her. Und dann habe ich dann tatsächlich ein paar Jungs hier aus Nordhorn kommen, die waren technisch mal gut ausgerüstet und die waren auch schon so ein bisschen professioneller drauf. Das ist das Team Eifelkind. Ich sage, habt ihr eine Akkuflex? Ich muss den Heckspoiler ein Stück kürzen, sonst darf ich nicht starten. Ja, warte mal, haben wir da? Da musste ich links und rechts den Spoiler 2 Zentimeter kürzen. Hm. Hat natürlich kaum merklichen Unterschied gemacht, aber war halt so. Ne,
das war den Konkurrenten mal verunsichert so ein bisschen.
Riesendiskussion mit dem Zollstock am Messen und so weiter und so fort. War im Nachgang auch nicht berechtigt, weil ich habe eine M-Karosse. Die hat die Maße von der normalen Karosse angenommen, aber ist auch egal. Ergebnis war trotzdem gut vom Rennen. Und die hatte ich dann nicht mit der Kopf. Ich sage, boah, die waren noch gut drauf, die waren nett, kommen bei dir aus der Ecke. Und dann ist da so ein bisschen der Kontakt nochmal wieder ins Leben gerufen worden. Und ich wusste, dass die eben auch schon die NLS fahren. Und dann mit denen in Kontakt getreten, wie sieht's aus, NLS fahren, ja, kriegen wir hin, Fahrer können wir brauchen, machen wir mit, sind wir uns einig geworden, sag, komm, wir versuchen's. Und dann haben wir dann ein paar Läufe NLS absolviert, hat auch gut geklappt. Und dann hatten wir eine Weihnachtsfeier, das war 2022 muss das gewesen sein, saßen wir alle bei denen in Nordhorn, die haben so eine schöne Schrauberhalle mit so einer Theke dabei und sag, wollen wir nicht mal alle 24 Stunden Rennen fahren? Wir waren alle noch jungfräulich, was das anbelangt. Und haben uns alle angeguckt und gesagt, ja. Also die waren, du merktest, die Leute waren genauso fasziniert wie ich.
Man da nicht, oder?
Alle den gleichen Traum. Die jetzt als Team, ich als Fahrer, wir hatten noch zwei, drei andere Fahrer dabei. Hand übereinander gelegt, Hand drauf, wir ziehen das durch. Und dann haben wir dann natürlich dementsprechend, du musst einen riesen Aufwand treiben. Du brauchst ein komplettes Auto als Ersatzauto. Du brauchst mindestens eine Mannschaft. Also am Ende stehen da 30 bis 40 Leute, dass so ein Auto als Team da fahren kann. Mit Küche, mit, du musst dir auch vorstellen, das geht über 3 Tage. Die können ja nicht nur 24 Stunden durcharbeiten. Du musst schichtweise die Mechaniker haben.
10
und so
Pizzen zum Nürburgring, das geht auch nicht, wa? Also, ja. Pizza bestellen, also du brauchst halt richtig schon.
Nein, das ist dann, genau, du hast, und so baut sich das immer weiter auf, aber wir haben es dann gewuppt. Und haben es tatsächlich dann geschafft, dann zum 24-Stunden-Rennen am Nürburgring 2 Autos sogar an den Start zu bringen. Ja, und das war der erste Einsatz. Ich durfte den Start fahren. Das hatten wir vorher so ein bisschen ja überlegt, wer wie was. War eine ganz tolle Sache, weil ich nun durch die Rundstreckenmeisterschaft relativ viel Erfahrung hatte, was eben auch enge Fahrsituationen anbelangt. Das lernst du da tatsächlich. Haben gesagt, ja, hast du die Erfahrung, darfst den Start fahren.
Aus der Boxengasse raus oder auf der Strecke?
Auf der Strecke. Du fährst aus der Boxengasse raus. Du kannst es dir nicht vorstellen. 250.000 Leute stehen rings um die Strecke. Die freuen sich, die jubeln, wie was du in Assen erlebt hast. Aber über diese 25 Kilometer, da sind Bengalos. Die flippen völlig aus, die Leute. Ne? Mhm. Dann endlich geht das große Rennen los. Und ja, das war schon ein absoluter Gänsehautmoment, als ich an der Stelle wieder lang gefahren bin, wo ich vor genau zu dem Zeitpunkt, waren es 24 oder 25 Jahre, gestanden habe mit der Idee, das machst du irgendwann. Mhm. Und genau als ich da lang gefahren bin, also es war schon, ich sag mal so, ein Magic Moment, ja, kann man schon so sagen, wo ich da lang gefahren bin, ich dachte, geisteskrank.
Ja, jetzt sind selber auf Fuchsröhre, gibt's ja diese ganz berühmten Streckenabschnitte, ne? Stefan Belloff S.
Genau,
und,
sind viele wirklich geschichtsträchtige Streckenabschnitte. Ganz toll, also Karussell zum Beispiel. Also die Fans dürfen dann bis auf die Strecke. Ja, und dann, das war der erste Start. Fürchterlich aufregend, weil wir waren natürlich auch mit einem langsameren Auto unterwegs. Wir sind natürlich jetzt nicht als der Top-Teams mit dem GT3-Fahrzeug. Aber wenn die GT3-Fahrzeuge die ersten Überrundungen machen, eigentlich willst du dann nur von der Strecke verschwinden, weil die wollen ihr Rennen fahren. Da geht's wirklich um Platzierung, da geht's um Marketing, da geht's wirklich schon, ja, da geht's schon um was, ne? Und da musst du schon aufpassen. Mhm. Aber faszinierend.
Dann kriegst du blaue Fahnen signalisiert, dass
du kriegst natürlich dementsprechend Flaggen signalisiert, auch über Nacht sind die beleuchtet. Mhm. Das ist ja die Faszination an 24-Stunden-Rennen, wenn du nachts da durchfährst. Mhm. Auf einmal ist es stockfinster, du siehst nichts, es ist einfach nur, ja, da ist selbst ein Fernlichtscheinwerfer eine Kerze. Du musst die Strecke auswendig kennen. Also das ist auch eben das Faszinierende dabei. Das ist natürlich auch ein Stück weit nicht ohne, aber das bringt auch die Faszination mit sich. Du brauchst unheimlich viel Streckenkenntnis und Erfahrung, um das überhaupt zu machen.
Ja. Nach wie viel Stunden oder Minuten schälst du dich denn das erste Mal da aus dem Wagen raushängen und wechselst den Fahrer?
Ja, das nennt sich dann immer Stints, die wir fahren. Die sind dann ungefähr 1,5 Stunden nachts. Also 3 Stunden ist die Maximalfahrzeit, die du fahren darfst. Nachts sind wir Doppelstints gefahren. Das heißt, du sitzt dann, weil sich einer wirklich eingegroovt hat, um dann mit anderen auch ein bisschen Schlaf kriegen, sitzt du dann fast 3 Stunden da drin. Und ja, das ist schon anspruchsvoll und anstrengend. Aber irgendwann groovst du dich so ein. Du kommst natürlich in so einen Flow. Ist aber natürlich auch nicht ganz ungefährlich, weil du irgendwann das zu selbstverständlich nimmst. Du musst dich jedes Mal wieder neu fokussieren, dass du wirklich immer auf dem Punkt wieder da bist, ne? Dass du nicht dass es nicht zu automatisiert wird, das Ganze dann irgendwann, ne?
Genau, weil nach wie vor ist es eine gefährliche Sportart, Motorsport, ne? Darf man nicht vergessen.
Das darf man leider Gottes nicht vergessen, ist tatsächlich so.
Können wir vielleicht gleich noch eben zu, Henning, wie ging das Rennen dann aus? Also wie habt ihr euch platziert?
War klasse. Wir hatten lange klassenführend gewesen. Wir hatten nachher noch einen Abriss unter anderem ein paar technische Defekte. Ist halt einfach bei 24 Stunden Rennen nicht auszuschließen. Wir hatten nachher einen Dämpferabriss. Auto kam aber noch in die Box gehumpelt, hat uns dann tatsächlich dann auf Platz 2 zurückgeworfen. Wir mussten auch einen Stoßdämpfer tauschen. Das ist gerade, was ich sagte, deswegen du brauchst eine riesen Infrastruktur. Du brauchst das gesamte Auto eigentlich doppelt. Und dann Jungs, die wissen, wo es liegt, wie man da sofort dran kann. Und die haben da natürlich in kurzer Zeit einen Stoßdämpfer getauscht, aber es war halt trotzdem zu lange, dass wir einen Klassensieg halten konnten, sind dann auf Platz 2 ins Ziel gekommen in unserer Klasse, waren aber trotzdem fürchterlich happy. Wir haben uns alle in den Arm gelegen, war ein ganz, ganz toller Moment für alle Beteiligten. Also erste Mal und dann das Auto so ins Ziel zu bringen, irre.
Ja. Der dann aber, glaube ich, nochmal getoppt wurde, ne? Oder
genau. Also wir hatten das Jahr darauf nochmal das 24-Stunden-Rennen im Fokus. Wieder natürlich jetzt mit dem Ziel Klassensieg, was dann auch uns tatsächlich auch auf dem gleichen Auto, also ein 325er BMW, es hat sich alles so ein bisschen, wir hatten dann noch weitere Möglichkeiten dann gefunden, haben wir einen Klassensieg rausgefahren. Das war natürlich ganz, ganz toll. Das Rennen selber war ein bisschen schade. Hat sich nicht über die ganze Distanz, wurde nicht über die ganze Distanz gefahren. Es war so viel Nebel, wurde das Rennen abgebrochen teilweise. Aber unterm Strich war es auch unheimlich faszinierend. Ganz anderes Rennen wie das Jahr davor. Davor, das war ein traumhafte Bedingungen, super Wetter. Auf einmal stehst du da, Regen, kalt. Also das ist die Eifel, ne? Das ist kein Rennen wie das andere.
Kurz mal aufgepasst, liebe Podcast-Fans. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wolltet ihr eigentlich schon immer wissen, was in der Redaktion geschieht? Was unser Reporter-Team bewegt und über welche Themen am meisten diskutiert wird? Dann haben wir genau das Richtige für euch. Unsere Redakteurinnen und Redakteure geben im wöchentlichen Newsletter 5 vor 5 einen Einblick in ihre Arbeit und erläutern, welche Themen der Woche ihnen besonders wichtig waren. Immer freitags um 5 vor 5. Hier könnt ihr euch kostenlos registrieren. mv-ev.de/newsletter.
Gab es da ein gewisses Preisgeld, von dem man vielleicht einiges finanzieren konnte? Oder also ist das nicht
das,
der Rede wert?
Das ist nicht wirklich die Rede wert. Man muss ganz ehrlich sagen, also natürlich hat das Team selber, haben die Sponsoren, die da so ein Team mit unterstützen. Aber es ist am Ende, natürlich muss man selber was mitbringen und ist auch ganz, ganz viel Herzblut, was wir da reinstecken. Also ja, es ist auch hier und da schon kostspielig, muss man einfach mal so festhalten, ja.
Genau, das kam ja eben schon zur Sprache. Ist das dann, ein Unfall ist immer bitter, aber ist das dann doppelt bitter? Denkt man dann direkt, oh, jetzt ist das kaputt? Oder ist man bei so einem Crash, ist man da erstmal an seine eigene Gesundheit bedacht? Oder wie viele Crashes hattest du überhaupt schon? Oder hast du überhaupt schon mal den Wagen in Kies gesetzt oder sowas?
Ja, also natürlich, Kies ist jetzt nichts Besonderes, kommt immer mal wieder vor. Das ist halt einfach so. Ja, Unfälle gab es auch. Zum Glück, toi, 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 nie so richtig schwere. Also zwei sind mir so ein bisschen in Erinnerung geblieben. Einmal bin ich damals noch in der deutschen Rundstreckenmeisterschaft in Luxemburg bin ich gefahren, Colmar Berg. Da kam also so ein Platzregen. Also von jetzt auf gleich und ich hatte Slickreifen drauf, war relativ gut unterwegs, hab aber auch die Fahrt schon rausgenommen, sehe, da hinten wird's nass, das war so schlagartig, das ist wie auf Glatteis. Du bist auf einmal Beifahrer, die haben halt keine Profilgrillen, die Slickreifen, das schwimmt auf das Auto und dann geht's nur geradeaus und das war dann irgendwann ein Erdwall, da war das Auto auch platt. Zum Glück mir nichts passiert. Ja, so ein bisschen Verspannung im Nacken. Also ein, zwei Tage hast du es schon gemerkt, aber nichts Dramatisches. Und ein anderes Mal hatte ich mal einen Unfall in Hockenheim. Das war aber wirklich aus dem Zweikampf heraus. Die wollten beide nicht zurückziehen.
Am Ende verliert, das alte Sprichwort.
Dann waren wir beide raus.
Ja.
Ja. Aber auch tatsächlich nur Blechschaden. Toi, 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 die Autos sind schon unheimlich sicher. Es ist ja viel, viel Sicherheit eingebaut. Natürlich passiert hier und da immer was. Aber man muss schon sagen, da wird auf Sicherheit wieder sehr, sehr, sehr viel Wert gelegt. Und das ist dann, deswegen ist es auch ein Sport, wo man dementsprechend auch wirklich Sediment hat.
Gibt es überhaupt Versicherungen oder ist dann sozusagen jeder kleine Kratzer direkt die eigene Tasche oder kannst du irgendwo zu Versicherungen gehen und sagen,
es gibt, wenn du für Rennteams fährst, gibt es da tatsächlich Versicherungen, aber jetzt nicht mit einer klassischen Versicherung zu vergleichen, ist aber das eigene Auto ist dann halt dein eigenes Pech, ne? Das muss man halt mal ganz klar so sagen. Also so richtig schön ist das nie. Also man muss da schon selber eigentlich so für mein eigenes Auto muss es halt auch wirklich wieder ein bisschen schrauben können oder mal einen kennen, der dir helfen kann. Also funktioniert das Ganze eben auch, ne?
Genau. Und wie geht's jetzt sportlich für dich weiter? Willst du weiter mit Eifelkind die Klasse fahren oder hast du noch andere Pläne, die...
Ja, interessantes Thema. Ich komme ja jetzt gerade vom Nürburgring. Ich bin jetzt den letzten Lauf des 3-Stunden-Rennens von der RCN gefahren. Dies Jahr wollten wir eigentlich in der Klassen- und Gruppenmeisterschaft in der Gruppe F was gewinnen. Hat ein bisschen Pech mit dem losen Kabel, dass wir dann jetzt zwei Läufe davor gesagt haben, wir können das aus eigener Kraft nicht mehr schaffen. Da waren die Punkte halt bei einem Lauf futsch. Dann haben wir jetzt den letzten Lauf noch so als schönes Abschluss gefahren. Konkrete Ziele gibt's aktuell nicht, muss ich fairerweise dazu sagen. Es wird sich zeigen, wie sich die nächste Saison entwickelt. Ne? Mhm. Aber es ist auch einfach so, das darf man auch nicht von der Hand weisen. Jetzt auch Mitte 40. Du merkst natürlich, wenn du einen 25-Jährigen mit auf dem Auto hast, da kannst du mit deiner Erfahrung punkten, ja, aber die Physis und die Reflexe, die kriegst du halt nicht wieder. Das ist einfach so. Das muss man ganz klar sagen. Es ist immer noch ein körperlich und vor allem ja mental ist es natürlich auch ein anspruchsvoller Sport, aber dann, du bist halt gefordert. Mhm. Klar.
Aber du gehst ins Gym, machst spezielle Nackenmuskulaturtrainings oder wie darf man sich das vorstellen? Wie bringt man sich da in Shape, um solche Rennen zu bestreiten?
Ja, grundsätzlich sollte man allgemein einfach sich ein bisschen fit halten. Herz-Kreislauf-mäßig es hört sich an wie so ein blöder Spruch, aber ist dann eigentlich so. Kondition ist Konzentration. Also Konzentrationstraining ist wirklich wichtig, auch unter Belastung Konzentrationstraining. Also es ist halt schon, musst du dich schon durchaus fit halten. Das ist so. Ne?
Also sprich Fitnessstudio oder auch mal Läufe?
Auch Fitnessstudio, oder? Um einfach die Muskulatur ein bisschen auch aufrechtzuerhalten, auch insgesamt Schulter-Nackenbereich, ne? Und das macht schon sehr viel Sinn. Sollte man schon ein bisschen, also die 1-2-3 Runden, die kann jeder fahren, sag ich mal ganz blöd. Nur dann irgendwann, wenn das dann in die Stunde reingeht, dann kommt genau der Spruch zum Tage, den ich gerade gesagt habe. Also wenn du die Kondition nicht hast, dann frisst das deine Konzentration.
Wie ist das als so gute Rennfahrer wie du, Henning? Hat man da im Straßenverkehr oder auf der Autobahn auch die Geduld, sich da anzupassen? Oder sagst du, Mensch, jetzt hier muss doch schneller vorangehen? Oder?
Nee, den wirklich zwei Paar Schuhe. Also das ist überhaupt nicht vermengbar. Das hat einem mit anderen gar nichts zu tun. Also eher im Gegenteil, ich habe da wirklich mal relativ wenig Verständnis für, gerade weil ich weiß, wie sich manche Situationen entwickeln können, wenn Leute im Straßenverkehr dann bestimmte Sachen nicht beachten. Da denke ich immer, ja, ich habe auch schon Unfälle gesehen und ich weiß auch, wenn du die Sicherheitsvorkehrungen eben nicht hast, die ein Rennwagen bietet, wie so ein Auto dann aussieht. Und ich glaube, manchen ist dann gar nicht bewusst, was die da eigentlich gerade veranstalten. Wie lange doch so ein Auto braucht, um die ein bisschen bremsfähig einzuhalten oder bestimmte Kurvengeschwindigkeiten oder wie sich ein Auto aufschaukeln kann. Natürlich ist man, denke ich, dann schon ein sicherer Fahrer, aber dass man das jetzt auf die Straße übertragen sollte, ist, glaube ich, nicht angebracht.
Und wenn deine Frau vorne links sitzt, bist du auch die Entspannung selbst?
Das kann man jetzt nicht so unbedingt so behaupten. Also ich habe immer gute Tipps, sage ich mal. Ne? Ja, nee, eigentlich wird besser, sage ich mal so. Ne? Ja, absolut.
Vielleicht noch ein Blick aufs nächste Jahr. Du weißt ja noch nicht, welche Rennserie, ne? Wann geht es im Rennsportkalender dann weiter? Oder was gibt es da noch gar nichts, was dich so sozusagen jetzt beschäftigt, triggert? Oder hast du irgendwelche
Ziele? Ja, also es ist natürlich durch dieses Ziel, was ich hatte, das 24-Stunden-Rennen zu fahren, das mit dem Klassensieg zu beenden. Das ist schon für mich, wo ich sage, ja, das ist schon wirklich das, was ich erreichen wollte, habe ich erreicht. Und du merkst natürlich, wenn das ist ein unheimlich großer Aufwand. Wie gesagt, es sind jetzt über 20 Jahre, die ich Motorsport betreibe. Du musst es ist sowohl vom zeitlichen Aufwand unheimlich. Es sind ganze Wochenenden weg. Das Auto muss vorbereitet werden.
Familie also, muss dahinter stehen, ne?
Die müssen das ist ein unheimlich großer Aufwand. Und jetzt habe ich diese Saison halt wieder durch. Die letzten zwei Läufe sind wir natürlich nicht gefahren. Da bist du auch mal ganz froh, wenn du mal ein bisschen nach Luft schnappen kannst. Das Auto steht aktuell noch ungewaschen auf dem Anhänger. Der ganze Bulli ist voll mit Reifen. Das sind alles Dinge, wo ich sage, boah, das ist jetzt erstmal weg. Und dann meistens ergibt sich dann über den Winter aber doch was, wo man sagt, ja, okay, aber letztendlich eins dürfte gewiss sein, wenn was stattfindet, dann Nürburgring-Nordschleife.
Ja. Man hört's, du hast die Faszination im Blut, Benzin im Blut, wie man so schon sagt. Ich sag vielen Dank für den Podcast, Henning Hausmeier, und weiterhin gute Fahrt.
Danke.
Hat dir die Folge gefallen? Dann freuen wir uns über deine Unterstützung. Klick jetzt auf Folgen, das kleine Pluszeichen oder der Folgen-Button direkt oben in deiner Podcast-App. Egal, über welche Plattform du uns gerade hörst, ein Klick reicht und du verpasst keine neue Folge mehr. lass uns zudem ein Like da. Damit unterstützt du nicht nur uns, sondern sorgst auch dafür, dass noch mehr Menschen auf dem Podcast Heimvorteil aufmerksam werden. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.